SRF 3.
Der Ostseefähre Estonia. Überlebende und Angehörige der Toten bekommen keine Entschädigung. Wir fragen, warum. Bei Hotelplan tritt eine langjährige Mediensprecherin ab. Mit ihr schauen wir die letzten 12 Jahre an und zeigen, wie sehr sich das Reisen wandelt. Das gescheiterte Hitler-Attentat jährt sich zum 75. Mal. Wir rücken eine Person aus dem Hintergrund in den Vordergrund, die Ehefrau des Attentäters. Info 3 am Freitagabend, heute mit Isabel Meissen. September 1994, Ostsee, 1 Uhr nachts. Bei schwerem Wellengang dringt plötzlich und rasend schnell Wasser ins Fährschiff Estonia ein. Nur wenige Menschen kommen rechtzeitig hinaus, 852 sterben, bloß 137 überleben. Diese Überlebenden und Angehörige der Todesopfer sind heute vor einem Gericht in Nanterre abgeblitzt. Sie bekommen keine Entschädigung. Das Gericht ist für das Kontrollbüro zuständig, das dem Schiff Seetauglichkeit bescheinigt hatte. Frankreich-Korrespondent Daniel Von.
Der Bescheid des Obergerichts Nanterre ist kurz und bündig. Die Kläger hätten nicht bewiesen, dass die Werft, welche die Estonia konstruiert hatte, und das Kontrollbüro, das die Fähre für seetüchtig befand, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hätten. Es wies die Klage auf Schadenersatz darum ab. Vorsatz ist in einem solchen Fall stets schwierig zu beweisen. Doch im Fall Estonia ist es nicht die einzige Unklarheit. Noch weitgehend dokumentiert sind die Ereignisse der Unglücksnacht. Der Ablauf des Untergangs wurde aufgrund von Aussagen überlebender Passagiere einigermaßen rekonstruiert. Die Fähre war von Estlands Hauptstadt Tallinn nach Stockholm unterwegs. Etwa auf halbem Weg sandte das Schiff kurz nach 1.20 Uhr früh erste Notsignale aus. Der Schiffskörper, 60 Meter hoch, 155 Meter lang, neigte sich zur Seite und ging unter. Eine knappe halbe Stunde war die Estonia in der stürmischen See verschwunden und auch von den Radarschirmen, die den Schiffsverkehr kontrollierten. Große Fragezeichen bestehen dagegen weiterhin zu den Ursachen der Katastrophe. Das Wrack liegt in 60 Metern Tiefe, darin die sterblichen Überreste von 650 Passagieren. Es wurde nie gründlich untersucht. Mit einem Vertrag haben die Anrainer Staaten der Ostsee und die Estonia eine Bannmeile mit Tauchverbot verhängt. Dies begünstigt unterschiedliche Theorien über die Hintergründe des Untergangs. Die schwedische Regierung ging rasch von einem Unfall aus. Die mobile Bugklappe der Fähre habe dem Druck der Wellen nicht standgehalten. Ein internationaler Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1997 bestätigte diese These und ging von einem Konstruktionsfehler aus, aber technisch einwandfrei geklärt wurde dies nie. 4 Jahre nach dem Untergang kam eine Expertengruppe im Auftrag der Konstruktionswerft denn auch zum Schluss, die Bugklappe sei durch 2 Detonationen unterhalb der Wasserlinie vom Rumpf weggesprengt worden. Diese Version passt zum Gerücht, dass kurz vor dem Auslaufen an Bord der Estonia nach Bomben gesucht worden sei, ohne Resultat. Gegen die Bombentheorie spricht dagegen eine Expertise der Deutschen Bundesanstalt für Materialforschung. Danach sind die entsprechenden Deformationsspuren die Folgen einer normalen Rostschutzbehandlung. Der Konstruktionsfehler als Ursache für das Unglück war die Basis für die Schadensersatzforderung beim Gericht in Nanterre. Ob er dies war, dazu muss er das Gericht gar nicht Stellung nehmen, als Mangel an Beweisen für den Vorsatz.
Info 3 Abend.
Lady Holiday tritt ab. 12 Jahre lang war Priska Hüggener die Mediensprecherin des Reiseanbieters Hotelplan. Unzählige Male hat sie Auskunft gegeben, auf allen Sendern und in allen Zeitungen. Die Reisebranche, die sie jetzt wieder verlässt, ist nicht mehr jene, bei der sie damals angetreten ist. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Wohin reisen die Schweizerinnen und Schweizer? Welche Destinationen sind angesagt? Wie verändert sich das Reiseverhalten? Jahr für Jahr dieselben Journalistenfragen an Priska Hüggener die Lenoir, wie sie mit vollem Namen heißt. Fragen, die ihr aber nicht verleidet seien.
Nein, sonst wäre es mir wahrscheinlich schon früher langweilig geworden, aber es ist mir doch nicht immer genau das Gleiche.
Denn einiges habe sich verändert. Einerseits auf Seiten der Medien.
In den letzten 12 Jahren hat man doch gemerkt, dass Journalisten viel schneller zu ihren Informationen kommen wollen müssen. Sofort muss alles wieder online gestellt werden und das wiederum heißt für uns schnell antworten und schnell Rückmeldung geben.
Das tat Priska Hüggener mit Erfolg. 3-mal wählte sie das Branchenmagazin Schweizer Journalist zur Pressesprecherin des Jahres. Auf der anderen Seite habe sich auch das Buchungsverhalten der Reisenden verändert, sei kurzfristiger geworden. Zum Beispiel, wenn es irgendwo politische Spannungen in den Reiseländern gab, Krisen in Griechenland oder der Türkei, Terroranschläge in Sri Lanka oder Ägypten.
Das ist immer dieser Spagat, den man auch machen muss. Man versteht natürlich die Kunden, die sagen, es ist mir zu heikel, ich gehe lieber an eine andere Destination. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Partner, die Hoteliers, die Leute in Ägypten, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die vom Tourismus abhängen.
In jüngster Zeit hat sich die Diskussion um den Tourismus verändert. Stichworte wie Overtourism oder Klimakrise und Flugscham weisen auf die Kehrseiten unseres Reiseverhaltens hin.
Wir sehen schon, dass die Kunden sensibilisierter sind. Sie stellen auch Fragen. Und auch wir natürlich als Reiseveranstalter passen uns den Bedürfnissen der Kunden an und informieren und weisen darauf hin, beispielsweise, dass man auch Flugtickets kompensieren kann.
Viele buchten heute auch Städtereisen per Zug statt Weekend-Trips nach New York. Doch andererseits möchten sich viele Menschen wenigstens in den Ferien nicht mit solchen Problemen befassen, sondern die schönsten Wochen des Jahres genießen, sagt die abtretende Hotelplanfrau Priska Hügener, die sich nun bald selber eine Auszeit in Griechenland wird gönnen können.
Die Nachrichtenübersicht beginnen wir heute mit einem Absturz, Daniel Hubacher.
Ja, aber mit einem gewollten und einem kontrollierten Absturz. Die chinesische Raumfahrtbehörde hat das Raumlabor Tiangong 2 quasi vom Himmel geholt und es über dem Südpazifik in der Atmosphäre verglühen lassen. Der größte Teil des 8,6 Tonnen schweren Raumschiffes ist verbrannt, kleinere Trümmerteile sind ins Meer gestürzt. Das chinesische Raumlabor war fast 3 Jahre im All. Es war der kleine Vorläufer der chinesischen Raumstation, die bis 2022 im All sein soll. Falls die internationale Raumstation ISS wie geplant 2024 ihren Dienst einstellt, wäre die chinesische Raumstation dann der einzige solche Außenposten in der Erdumlaufbahn. In Athen hat die Erde gebebt. Das Beben hatte laut der Europäischen Erdbebenwarte eine Stärke von 5,1. Das Epizentrum lag demnach 22 Kilometer nordwestlich der griechischen Hauptstadt. Menschen seien auf die Straßen gerannt, erzählten Augenzeugen. Staatliche Gebäude mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Laut einem Regierungssprecher soll es aber keine Schwerverletzten gegeben haben. An einigen Orten sei der Strom ausgefallen, zum Teil sei das Telefonnetz zusammengebrochen, berichtet das öffentlich-rechtliche Radio Griechenlands. Nach den Demonstrationen und Ausschreitungen in Hongkong sind mehrere Aktivisten nach Taiwan geflohen, um einer möglichen Strafverfolgung zu entkommen. Die taiwanesische Präsidentin sicherte ihnen nun laut Medienberichten eine, Zitat, angemessene Behandlung aus humanitären Gründen zu. Über 2 Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten könnten sich laut Medienberichten in das demokratisch regierte Taiwan abgesetzt haben. Einige könnten politisches Asyl beantragen, andere erst nur Zuflucht suchen. In Hongkong drohen ihnen möglicherweise Haftstrafen, unter anderem, weil einige von ihnen am 1. Juli das Parlament gestürmt haben sollen.
Info 3 Abend.
75 Jahre ist es jetzt her, da hätte die Weltgeschichte fast eine dramatische Wendung genommen, am 20. Juli 1944. Da versuchte Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Er scheiterte. Seine Geschichte ist bekannt, aber nur langsam findet auch die Geschichte seiner Frau Nina Beachtung und die der anderen Ehefrauen von Widerstandskämpfern. Johannes Tuchel leitet die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und will diese Frauen in den Fokus rücken. Andrea Christen hat ihn gefragt, welche Rolle haben die Ehefrauen beim Attentat gespielt?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Einige Männer haben ihren Frauen nichts erzählt, um sie zu schützen. Andere haben ihnen sehr vieles erzählt, weil sie wussten, dass sie sich auf die Verschwiegenheit ihrer Frauen verlassen konnten. Andere wiederum waren mit direkt an den Diskussionen auch beteiligt. Also da finden Sie wirklich das gesamte Spektrum. Die Frauen haben auch ganz bewusst dieses Risiko mitgetragen und waren es bereit, mit auf sich zu nehmen. Emmy Bonhoeffer, die Frau des Widerstandskämpfers Klaus Bonhoeffer, hat es einmal so formuliert: Es ist jetzt an der Zeit, dass wir der Schlange den Kopf abschlagen.
Wenn wir nun auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schauen, die Bundesrepublik, die tut sich nach dem Krieg zuerst schwer mit dem 20. Juli. Manchen gelten die Widerstandskämpfer noch ziemlich lange als Verräter. Was bedeutet diese Zeit für die Ehefrauen, die da zurückbleiben?
Tatsächlich ist es nicht nur so, dass wenige den Menschen vom 20. Juli Verräter sehen, sondern sogar noch in den 50er Jahren ein signifikanter Bestandteil der Bevölkerung und der öffentlichen Meinung. Das heißt, die Kinder wurden als Verräterkinder bezeichnet, das heißt aber auch, dass die Frauen weiterhin vor dem materiellen Nichts standen. Bis zu einer öffentlichen Anerkennung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus oder bis zu einer öffentlichen Anerkennung dessen, was auch die Frauen, die mit den Männern, die am Umsturzversuch beteiligt waren, verheiratet gewesen waren. Das sollte noch eine sehr lange Zeit dauern.
Wann rücken die Frauen der Widerstandskämpfer in den Fokus? Zuerst, nehme ich an, werden einmal die Widerstandskämpfer des 20. Juli gewürdigt. Ab wann werden denn auch die Frauen gewürdigt?
Sie finden das erste Buch von Dorothee von Meding, das den Titel trägt Mit dem Mut des Herzens, im Jahre 1989. Ich denke, das beantwortet Ihre Frage klar und eindeutig.
Nina Stauffenberg, die fühlte sich verletzt, wie ich mir habe sagen lassen, wenn sie zum Beispiel sah, wie sie in den Filmen dargestellt wurde, die sich um den 20. Juli drehten. Sehen Sie das auch so? Wurden sie auch in der Populärkultur falsch dargestellt oder zu wenig dargestellt, diese Frauen?
Selbstverständlich, da kann man Gräfin Stauffenberg nur beipflichten. Die Darstellung in den Filmen in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, aber bis auch noch weit darüber hinaus, war einfach gruselig und ich kann es gut verstehen, dass sie sich darüber geärgert hat. Da wurden Frauen dann als zitternde Wesen zum Teil nur noch dargestellt, was man so mit der richtigen Rolle, mit der tatsächlichen Rolle überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen war. Aber das ist der Geist der Zeit gewesen. Darüber können wir uns heute ärgern, das können wir heute analysieren und alles tun, dass das nicht so bleibt.
Johannes Tuchel leitet die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Radio SRF berichtet ausführlich über diese Frauen und besonders über Nina von Stauffenberg, die beim Nachmittagstee vom Attentatsversuch erfuhr. Zu hören in der Zeitblende auf srf.ch/Zeitblende oder als Podcast. Und nun haben wir noch eine traurige Meldung für Boxfans, Daniel Hubacher.
Rocky aus Bern ist tot. Der frühere Schweizer Profiboxer Enrico Scacchia ist 56-jährig gestorben. Nach Angaben seiner Familie litt er bereits seit 15 Jahren an Leukämie und Lymphdrüsenkrebs. Der Italo-Schweizer wuchs in einfachsten Verhältnissen auf und kämpfte sich bis in die europäische Spitze der Profiboxer empor. Er feierte ab 1981 41 Siege. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.929 Punkten, minus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 10,23 gehandelt und der Dollar zu 98 Rappen 22. Und das Wetter bringt morgen zuerst viel Sonne und heiße 30 Grad. Am Nachmittag ziehen zuerst in den Bergen Gewitter auf. Am Abend muss dann auch im Flachland mit Schauern gerechnet werden.
Info 3 hat Hintergrund und heute auch ein bisschen Historisches. Das Team heute Daniel Hubacher, Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.